Ich denke, da sind sehr viele Potenziale und gerade im Bereich UX haben wir einen Einfluss drauf. Wir können das so designen.
Ich finde das eigentlich ganz interessant, wie da so diese komplett andere Haltung ist, wenn wir im, ich sag mal, echten Leben unterwegs sind und wie wir uns im digitalen Leben verhalten. Gerade auch was du mit Default sagst, dass niemand würde jetzt auf die Idee kommen zu sagen, hey, ich lasse immer alle Geräte Default eingeschaltet, Licht ist immer an und wenn ich nach Hause komme, mache ich erstmal alle Lampen aus, die ich nicht brauche.
Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital. Direkt aus dem UX Lab. Codes
und Schmerzlos. Mit Shenya und Brian heute. Genau, heute geht es um das Thema Digital Sustainability. Und da würde ich noch mal sagen, steigen wir erstmal damit ein, dass wir ein bisschen was über uns erzählen. Ich bin Shenya, bei der Rewe Digital Design Thinking Strategist und auch UX-Designer im Content-Team. Und ja, bin da jetzt schon seit August 2019 mit dabei. Halbes Jahr vor Ort, dann ging es direkt ins Corona-Homeoffice. Ja, und heute beschäftigen wir uns eben mit dem doch sehr relevanten Thema der digitalen Nachhaltigkeit. Brian,
ja,
willst du vielleicht noch was über dich erzählen?
Ja, sehr gern. Hallo zusammen. Ja, Brian Ramirez ist mein Name. Ich bin UX Team Lead für einen Bereich Content auf unserer Website bei Rewe Digital und das schon seit einigen Jahren. Und vielleicht erstmal zu der Frage, wieso digitale Nachhaltigkeit, Digital Sustainability. Also vor ein paar Jahren habe ich mir überlegt, jetzt wo ich meine Karriere reflektiert habe, also was mache ich eigentlich im Alltag? Was mache ich, womit verbringe ich meine Zeit jeden Tag? Mache ich damit etwas Gutes oder Schlechtes? Oder wie ist der Impact auf die Umwelt und auf unsere Gesellschaft? Und ich bin schon seit längerer Zeit ja ein Fan, also für Umweltschutz, habe auch in der Uni Kurse dazu gemacht und dann, wo ich erstmal in der Tech-Branche gearbeitet habe, habe ich mir immer diese Frage gestellt, okay, wie kann ich irgendwas tun, um ja für unsere Nachwelt, für die Umwelt, was kann ich tun privat und auch beruflich? Und so bin ich bei dem Thema digitale Nachhaltigkeit gelandet.
Das ist ja auch tatsächlich einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, ganz generell. Ich glaube, jeder hat von der Klimaproblematik mitbekommen, in der wir gerade stecken. Und deshalb finde ich das einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Tech-Branche, die ja auch immer ganz gerne eigentlich dafür rangezogen wird, um genau diese Probleme auch irgendwo zu lösen. Und da stellt sich aber natürlich auch ganz schnell die Frage, sind wir nicht eigentlich auch selbst daran schuld, was da gerade passiert? Und deshalb sehr spannendes Thema. Sollten wir mal drüber sprechen. Und ich hoffe vor allem auch, dass wir ja heute einfach ein paar Leute damit erreichen können, ja, damit man sich damit mal ein bisschen tiefer beschäftigt, sich Gedanken macht, hey, was kann ich tun? Kann ich was tun? Ich glaube, das können wir schon vorwegnehmen. Ja, gerade in der Tech-Branche können wir was tun. Ja, spannendes Thema.
Ja, sollen wir kurz mal darüber sprechen, was Digital Sustainability bedeutet?
Genau, ja.
Also es gibt verschiedene Aspekte. Erstmal Nachhaltigkeit an sich oder das Anstreben nach Nachhaltigkeit. Es geht darum zu schauen, dass man möglichst langfristig etwas hat von etwas. Also zum Beispiel ein nachhaltiges Gebäude, wenn man von vornherein diese Nachhaltigkeitsgedanken mit drin hat, dann sorgt man dafür, dass die Materialien nicht so schädlich sind. Man kann zum Beispiel Holz nehmen, aber man muss nicht dann einen kompletten Wald zerstören oder dass nicht so viel Energie verwendet wird im Sommer, im Winter für die Kühlung. Dass man schaut, dass das Haus so einen möglichst kleinen Klimafußabdruck hinterlässt mit der Zeit. Und eigentlich, wenn wir diese Gedanken zusammenführen mit digital, mit UX mit Design. Dann landen wir bei Digital Sustainability, digitale Nachhaltigkeit. Und da geht es darum, genau zu schauen, okay, was ist der Lebenszyklus von einem digitalen Produkt? Sei es eine Website oder eine App oder vielleicht ein Podcast, wie jetzt, das, was wir jetzt hören oder sprechen. Oder ein Video und so weiter und so fort. Und es geht darum zu schauen, okay, wie können wir bewusst Entscheidungen treffen, was eben diesen Klimafußabdruck möglichst klein hält?
Ja, das ist ein guter Punkt. Mit dem Podcast, den wir hier jetzt aufnehmen, eigentlich ganz lustig, dass wir heute über das Thema sprechen und im gleichen Zug auch schon wieder Daten ins Internet stellen, die überall abgerufen werden, überall von einem Server auf den anderen geschickt werden müssen und gespeichert werden müssen. Da darf man sich dann auch gerne die Frage stellen, wie nachhaltig ist eigentlich das, was wir jetzt gerade tun? Ja, für mich stellt sich da auch immer die Frage, ja, wie hat sich das eigentlich über die letzten Jahre verändert? Ist das ja schlimmer geworden? Sind wir da besser geworden? In welche Richtung bewegt sich das auch alles? Ich weiß noch, dass früher, vor 10 Jahren, 15 Jahren, Webseiten einfach super klein waren und mittlerweile das Ganze aber doch schon sehr, sehr aufgebläht ist. Also kleine Webseiten gibt es ja praktisch gar nicht mehr.
Ja, genau.
Ja, der Datentransfer ist einfach extrem gestiegen.
Ja, das sieht man auch ganz deutlich bei HTTP Archive zum Beispiel. Da kann man nachschauen über die letzten 10, 20 Jahren, wie hat sich genau dieser Page Weight, also das Gewicht einer Website, also wie viel Kilobyte übermittelt werden, wie hat sich diese Zahl geändert über die Zeit? Und da sehen wir ganz deutlich, jetzt mittlerweile ist der Durchschnitt, ich glaube bei Desktop, liegt bei ungefähr 2 Megabyte für eine Website. Und ich meine, vor 10 Jahren war es viel weniger. Und dieser Trend nach oben, also wir sehen da kein Ende in Sicht, auch wenn man mit berücksichtigt, wie schnell das Internet mittlerweile geworden ist, zumindest hier. Ich meine, als ich klein war und erstmal den Kontakt mit einem Modem hatte, also diese Modem-Geräusche, das kennen vielleicht ein paar von den Zuhörern. Also da war alles ziemlich langsam. Man musste wirklich darauf achten, okay, wie viel lade ich herunter? Also wir müssten immer die Steckdose wechseln von dem Telefon, damit wir überhaupt zum Beispiel Gitarren-Tabs runterladen könnten. Und müssten darauf achten, ich wurde schon mal geschimpft von meinen Eltern, dass wir zu viel online waren. Und heutzutage haben wir Breitband-Internet, 5G kommt oder ist schon da in einigen Ecken oder Städten. Und wir sehen, ja, okay, das Internet ist schneller geworden, aber im Umkehrschluss laden wir umso mehr Daten runter, also sprich mehr Videos. Wir streamen ohne Ende von Netflix oder von Spotify. Wir gehen auf Websites, wo alles sich bewegt oder wo wir ganz viele Tracker laden und so weiter. Und ja, also das zeigt so ein bisschen, je schneller wir werden, desto mehr Daten wir laden. Also deswegen ist das so ein eigentlich schon ein kritisches Problem geworden mittlerweile. Also gerade, wenn wir sagen, okay, wie nachhaltig ist das Internet an sich? Also ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, das Internet hinterlässt einen so großen CO2-Fußabdruck wie Deutschland zum Beispiel in einem Jahr. Also wie ein ganzes Land. Ich glaube, das ist auf Platz 6 von den ganzen Nationen. Also wenn wir sagen, okay, Deutschland, wie können wir das managen? Wie können wir Sachen nachhaltiger machen? Und das Problem ist eben, das ist kein Ort. Das Ort Internet gibt's nicht, sondern das Internet ist überall. Das heißt, wir haben unendlich viele Stellschrauben, unendlich viele Orte und Möglichkeiten, wo man erstmal einen Einfluss hätte, zum Beispiel als UX-Designer oder in der Tech-Branche an sich.
Ja, also ich glaube auch, wir haben so dieses Bewusstsein dafür verloren, dass man sich irgendwie auch einschränken muss in dem, was man konsumiert. Also ich weiß auch noch von früher, da hat man die kostenlosen AOL-CDs gehortet, um ich weiß nicht wie viele MB Internet zu bekommen dann immer, weil das einfach sehr, sehr teuer war. Und ja, heute lässt man im Hintergrund den Musik-Video-Feed über YouTube laufen, was eigentlich ja völlig unsinnig ist, weil man Video überträgt, ohne dass man sich's anguckt. Ja, definitiv. Also ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, was man da eigentlich macht, ist komplett verloren gegangen durch die Tatsache, dass wir einfach unendlich Bandbreite haben und herunterladen können, was wir wollen. Und ich meine auch, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine doch auch, dass was die Google-Server-Landschaft, dass die so viel Strom braucht wie England oder London im ganzen Jahr oder sowas. Also ist absoluter Wahnsinn, was da passiert. Wobei man da ja auch sagen muss, dass jetzt mittlerweile genau diese großen Unternehmen ja auch drauf aufgesprungen sind, ja, sich da Ziele zu setzen. Vielleicht auch ein ganz wichtiger Faktor, dass eben sowas wie Google oder Microsoft oder auch Mozilla sich da diese Ziele gesetzt haben, um klimaneutral ihre Daten bereitzustellen oder zu transferieren oder eben sogar klimanegativ werden zu wollen. Das ist ja auch ein ganz, ganz interessanter Aspekt, der da jetzt mittlerweile überall auftaucht.
Ja, definitiv. Ich meine, wenn man von Zielen redet, du hast ein paar Beispiele genannt. Ich meine, im EU selber haben wir uns die Ziele gesetzt, bis 2030 50% weniger CO2 auszustoßen. Und so ein ähnliches Ziel haben sich genau diese Unternehmen gesetzt. Also manchmal etwas stärker, manchmal ja etwas schwächer. Das sind sehr viele Aspekte. Also was zum Beispiel im Geschäft, also das operative Geschäft versucht man zum Beispiel auszugleichen durch Bäume pflanzen. Oder man steigt auf nachhaltige Stromquellen um. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Also Apple, habe ich gelesen, möchte die gesamte Produktionskette bis 2030 klimaneutral machen. Und es gibt auch den Aspekt, zum Beispiel Microsoft möchte klimanegativ werden bis 2030. Bedeutet also nicht nur nachhaltige erneuerbare Energien verwenden, sondern auch ja ausgleichen, also Bäume pflanzen dazu. Auch zum Beispiel Google, glaube ich, die wollen rückwirkend für alles bisher seit Start der Firma auszugleichen. Also ganz viel Anstreben auf dieser Ebene und ja, es tut sich schon einiges. Also gefühlt ist es noch nicht präsent genug. Also eigentlich, wenn man sagt, bis 2030, wir haben nur noch 9 Jahre, bis wir dieses Ziel erreichen. Ja. Und eigentlich, wenn man von Zielen redet, zum Beispiel bei OKRs, was sind unsere Stretch Goals? Ne? Ja. Also eigentlich sollten wir uns wirklich anstrengen und versuchen, es noch besser zu machen.
Definitiv. Und genau, noch besser machen ist ein gutes Stichwort. Weil natürlich das Problem bei diesen ganzen Zielen wie klimaneutral oder CO2-neutral oder CO2-negativ zu sein und sowas, das bedeutet natürlich nicht, und das ist ganz wichtig, dass Microsoft oder Google deshalb jetzt weniger CO2 ausstoßen, also oder produzieren, sondern das heißt ja eigentlich auch nur, dass Ausgleichszahlungen stattfinden, die in Projekte reingehen, in der Regel sowas wie, dass Wälder aufgeforstet werden, aber aktives Reduzieren oder Rausziehen von CO2 aus der Atmosphäre wird damit ja tatsächlich nur zu einem ganz, ganz geringen Teil unterstützt, auch weil wir da technisch noch gar nicht so weit sind. Und da muss man sich natürlich dann, oder darf man sich auch wirklich die Frage stellen, was bringt das wirklich? Ist das tatsächlich jetzt die Lösung? Kann man, glaube ich, schon sagen, ist es nicht. Man braucht da wirklich ja stärkere Maßnahmen als irgendwo Wälder aufzuforsten, die tatsächlich gar nicht dafür sorgen, dass wir in dem Maße weniger CO2 in der Atmosphäre nachher haben als geplant. Und das Problem ist auch, dass das natürlich Rechenwerte sind, dass man sagt, okay, die Bäume binden eine gewisse Menge an CO2, das ist aber auch nur so berechnet. Das kann man so auch gar nicht nachweisen, ob das dann auch wirklich alles so gebunden wird. Und gebunden heißt ja auch nicht, dass es nicht auch wieder freigesetzt werden kann. Das ist ein anderes Problem. Deshalb schön und gut, schöne Ziele, besser als gar nichts. Aber auf der anderen Seite haben wir noch einen ganz, ganz langen Weg vor uns, aber keine Zeit.
Ja, also du sagst, es hat etwas mit Konsum zu tun an sich, an menschliches Verhalten. Und ich meine, fliege ich zum Beispiel in die Heimat, also nach Kalifornien, oder fliege ich auf eine Konferenz oder bleibe ich zu Hause? Das sind so zwei Dinge. Also ich könnte zum Beispiel einen Flug ja ausgleichen. Es gibt verschiedene Portale, wo man so einen Flug ausgleichen könnte. Aber es tut nichts an der Sache, dass ich trotzdem diese CO2 verursacht habe. In so ähnlich ist es ein bisschen wie beim Web oder bei Apps oder bei digital im Allgemeinen. Also entweder konsumiere ich oder nicht. Entweder baue ich etwas oder nicht. Und wie ich etwas baue, hinterlässt einen Fußabdruck. Also hat eine Auswirkung drauf auf das Klima. Also wie man sagt, also wenn wir so viel CO2 verursachen in einem Jahr mit dem Internet wie ganz Deutschland, das ist schon eine Menge Holz.
Ganz genau.
Ja, also vielleicht ganz kurz zu dem Thema, also wie nachhaltig ist digital? Also wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie verursacht das Internet oder das digitale Medium CO2? Und eigentlich geht es darum, dass, also zum Beispiel, wenn ich eine Website aufrufe auf meinem Smartphone, die Daten werden erstmal von einem Server irgendwo geholt. Und dieser Server läuft rund um die Uhr, damit ich jederzeit diese Seite aufrufen kann. Also in der Regel, ne? Und das bedeutet, idealerweise steht der Server nicht weit von mir, also physikalisch. Idealerweise benutzt dieser Server nachhaltige und erneuerbare Energiequellen. Aber das Problem ist, es ist nicht immer der Fall, ne? Also ich könnte mit einem Website-Aufruf auch mehrere andere Server anpingen, also um verschiedene Ressourcen zu holen. Also eigentlich, ja, das Internet oder das Digitale ist nicht unphysikalisch, sondern das ist physikalisch. Es bedeutet immer Strom, was man dafür braucht. Man braucht immer Energie, um Daten zu übermitteln, zu verarbeiten, zu speichern. Und deswegen, auch wenn wir über die Geräte selber sprechen, also mein Smartphone, mein Laptop, alles muss irgendwie hergestellt werden. Also irgendwo müssen die ganzen Materialien herkommen. Aus den Minen, also Kobalt und so weiter. Und das ist ein riesengroßes Problemfeld, was man mit berücksichtigen könnte. Also zum Beispiel in manchen Organisationen. Also wie oft kriegt man zum Beispiel ein neues Handy, ein neues Laptop, wenn man arbeitet in der Digitalbranche? Oder wie oft kaufe ich selber einen neuen Smartphone? Also das alles hängt so ein bisschen zusammen. Also man kann das Thema digitale Nachhaltigkeit also wirklich ganz groß fassen, um eben alles abzudecken, was rund um den Konsum von digitalen Produkten geht. Man kann es auch etwas enger fassen, um auch zu schauen, okay, was kann ich konkret beeinflussen? Also ich selber als UX-Mensch kann nicht beeinflussen unbedingt, was du zum Beispiel für Geräte kaufst. Ich habe aber unmittelbar einen Einfluss darauf, wenn du auf unsere Website bei Rewe gehst, dann habe ich einen Einfluss darauf, was du da siehst und wie viele Daten du lädst. Und das finde ich ganz spannend. Das war für mich so auch ein bisschen ein Augenaufmachen, das zu erkennen, okay, dass ich doch Einfluss habe gerade in der Tech-Branche.
Ja, genau, man muss es eigentlich für sich ein bisschen einschränken, sonst ist das Thema auch tatsächlich viel, viel zu groß. Und dann glaube ich, und das ist vielleicht für viele auch ein Problem, dass man dann auch schnell in so eine Schockstarre verfällt, weil man glaubt, ich kann da sowieso nichts ausrichten. Ich bin da ein ganz, ganz kleines Teil in dem großen Konstrukt und dann fängt man irgendwie vielleicht gar nicht an, überhaupt irgendwas zu machen. Und so ist es eben nicht. Und ja, wir haben eben durchaus Einfluss darauf, wie unsere Webseite ausgespielt wird. Wie groß ist unsere Webseite? wo hosten wir unsere Webseite, mit was hosten wir unsere Webseite, also mit welchem Strom wird das betrieben und solche Sachen. Und ja, vielleicht gehen wir doch einfach mal genau auf die Punkte ein bisschen tiefer ein, welche Faktoren da überhaupt mit reinspielen. Wenn wir jetzt darüber reden, dass wir eine Webseite bauen oder auch eine App anbieten, also alles, was wir im digitalen Raum anbieten, was sind denn das für Faktoren, auf die ich da achten muss?
Ja, also meinst du in Richtung, also als UX-Designer meinst du, oder?
Auch und darüber hinaus aber auch. Ne? Also letzten Endes haben wir natürlich dadurch, dass wir ja in einem Unternehmen arbeiten, das auch selbst die Webseiten herstellt, durchaus auch als UX-Designer eben Einfluss darauf zu sagen, wie viele Bilder setze ich auf eine Webseite, ist die Webseite schnell genug und solche Faktoren eben. Ne? Also wir können ja durchaus in die Entwicklung auch eingreifen, bis zu einem gewissen Grad natürlich immer.
Ja, ich denke, das sind zwei Daumenregeln. Also erstens nur das Nötige bauen. Oder sagen wir drei Daumenregeln. Also erstmal nur das Nötige bauen. Zweitens möglichst wenig Bytes. Also wenn du etwas baust, nur, also wirklich nur das Minimale, das Nötige. Und dann drittens aufräumen. Also sprich, wenn ich etwas schon gebaut habe, brauche ich es weiterhin oder kann ich darauf verzichten und es löschen? Also im Grunde genommen geht es darum, ich meine, ich habe auch eine Statistik gelesen, irgendwie grobe 80% der Daten, die wir verursachen oder in die Welt freilassen, werden nach dem ersten Gebrauch gar nicht mehr benutzt, nicht mehr aufgerufen. Also das bedeutet, diese Daten, Unmengen von Daten liegen irgendwo auf Servern meistens und diese Servern brauchen Energie und so weiter und so fort. Und das Problem steigt, ne? Ja, vielleicht zurück zu der Frage, wie kann man Websites nachhaltiger machen? Ja, auch darauf achten, was man einbindet zum Beispiel. Also binde ich Drittanbieter, ja, Widgets oder Tracker ein? Also ja, brauche ich die wirklich oder ist es nur nice to have? Ich glaube, ein ganz guter Ansatz ist der von Golden Kirschner. Das, ja, dieser No-UI-Ansatz. Also, sich erstmal die Frage zu stellen, okay, brauche ich das wirklich, um ein Problem zu lösen? Kann ich zum Beispiel einen anderen Dienst einrichten? Vielleicht ist es nicht digital, vielleicht ist es physikalisch erstmal, aber das erfüllt das Ziel. Oder vielleicht gibt es Lösungen, wo man kein UI braucht dafür, also keine Website, sondern vielleicht ist es eher so ein digitaler Dienst, vielleicht ein E-Mail-Service oder irgendwas in die Richtung. Oder vielleicht hat es etwas mit Robotern zu tun. Also ganz verschiedene Ansätze. Also das finde ich ganz spannend. Auch ja, das Thema Default, also wie man Defaults designt. Da finde ich, das ist ein riesen Schieberegler. Also wenn wir das als Beispiel nehmen, okay, auf mein iPhone, ich habe zum Beispiel Stromsparmodus, der sich aktiviert, wenn mein Akku unter zum Beispiel 30% geht. Aber wenn man ein Default so designt, dass diese Default möglichst nachhaltig sein sollte, dann kann man das umdrehen. Dann sagt man, okay, per Default bin ich in Stromsparmodus. Und ich muss dann aktiv als Nutzer vielleicht Vollenergiemodus aktivieren, wenn ich das brauche. Oder vielleicht ist das Betriebssystem klug genug, um das zu erkennen, wenn ich das brauche oder danach zu fragen. Auch Beispiel Videokonferenzen, Videocalls. Also wir hängen jetzt während Corona in Dauercalls gefühlt und muss man sich vorstellen, auch wie viel Daten über die Leitung gehen, um Bild und Ton zu übertragen. Also Bild, Ton, gerade Video, das ist mitunter das teuerste an Page-Weight, was über Netzwerk geht. Ne? Und ich finde die Idee ganz spannend zu sagen, okay, vielleicht können zum Beispiel die Kameras sich ausschalten und Ton automatisch ausschalten, wenn zum Beispiel eine Person seine Folien präsentiert oder ihre Folien präsentiert. Also, dass man schaut, okay, kann das System das erstmal abarbeiten? Kann das System erkennen, okay, erstmal die ganze Situation ist so, dass man eigentlich Daten sparen könnte? Ich denke, da sind sehr viele Potenziale und gerade im Bereich UX haben wir einen Einfluss drauf. Wir können das so designen.
Ich finde das eigentlich ganz interessant, wie da so diese komplett andere Haltung ist, wenn wir im, ich sag mal, echten Leben unterwegs sind und wie wir uns im digitalen Leben verhalten. Gerade auch was du mit Default sagst, dass niemand würde jetzt auf die Idee kommen zu sagen, hey, ich lasse immer alle Geräte Default eingeschaltet. Licht ist immer an und wenn ich nach Hause komme, mache ich erstmal alle Lampen aus, die ich nicht brauche. Oder auch der Punkt Datenminimierung, dass wenn ich Unterlagen habe, Post bekomme, das sortiert man aus, das schmeißt man weg, weil niemand will einfach den ganzen Keller voll mit Unterlagen haben. Das wird aussortiert, da wird Kleidung aussortiert und alles Mögliche. Digital macht man das nicht. Digital hat man da einfach immer diese Haltung, vielleicht brauche ich es nochmal, ich speichere das mal noch irgendwo. Und am besten speichert man mittlerweile die Sachen auch noch in der Cloud. Und in der Cloud werden die Daten dann noch auf verschiedene Server verteilt, damit die auch überall schnell erreichbar sind. Dann werden die Daten dupliziert. Also wir schaffen da Unmengen an Datenmüll, den wir nicht mehr entsorgen wirklich. Und das finde ich total interessant, dass wir da so komplett anders denken an der Stelle.
Ja, ja. Also das hat der Jerry McGovern wunderbar auf den Punkt gebracht in dem Buch Worldwide Waste. Es geht genau darum, also eben wie viele Daten wir verursachen. Ich glaube, so in den letzten 2 Jahren haben wir so viele Daten und Informationen erstellt, wie in der gesamten menschlichen Geschichte davor. Mhm. Und diese Tendenz ist steigend. Also wie gesagt, also auch wenn die Internetverbindungen immer schneller werden, laden wir immer mehr Daten. Wir sehen auch über HTTP Archive, wie groß die Websites werden. Wir sehen diese Zunahme an Streaming-Services. Also immer mehr Daten. Und das bedeutet auch, also wenn wir sagen, okay, das Internet an sich, also wir brauchen so viel oder verursachen so viel CO2 wie ganz Deutschland in einem Jahr. Diese Tendenz ist auch steigen. Also auch während manche Technologien effizienter werden, der Konsum steigt. Und ich habe mal gelesen über das sogenannte Jevons-Paradoxon. Ich glaube, mitten des 19. Jahrhunderts hat ein Ökonom geschaut eben bei Kohlepreisen und Kohlekonsum, wie viel Kohle konsumiert wird, wenn die Preise sinken. Und er hat gesehen, wenn die Preise sinken, dann steigt der Konsum. Und so ein bisschen ähnlich ist das wie beim Web oder bei anderen Medien oder Konsumgütern oder Ressourcen eben. Wenn die Kosten runterkommen, wenn es einfacher wird, dann konsumiert man umso mehr. Also es bedeutet nicht unbedingt, dass man sagen muss, okay, bitte schaltet alle Geräte ab sofort, bitte verwendet keine Kohle mehr, sondern es geht darum zu schauen, okay, wir müssen aber irgendwo Barrieren einbauen, vielleicht Budgets oder vielleicht Zielwerte oder wirklich von Gesetz her, dass man das abkappt und man sagt, okay, hier gibt es eine Grenze, bitte geht nicht drüber. Und ich finde das auch spannend, dass es ähnlich wie zum Beispiel bei der Website-Performance-Optimierung, dass man auch bewusst sich Budgets festlegt, dass man sagt, okay, wir sollten nicht mehr als 2 MB auf einer Seite sein oder wir sollten nicht mehr als 4 Fonts ausspielen, zum Beispiel. Also eben dass man versucht, möglichst bewusst damit umzugehen, zu sagen, okay, wir brauchen Grenzen, wir müssen uns selber Grenzen erschaffen, damit wir nicht zu viel konsumieren, damit wir eben nachhaltiger sind am Ende.
Ja, und Was man da auch nicht aus den Augen verlieren darf, ist, dass wir natürlich dadurch auch irgendwo Kosten auf unsere Kunden abwälzen. Das sind zwar nicht jetzt nicht direkte Kosten, dass man sagen kann, okay, meine Webseite ist jetzt 3 oder 6 MB groß, dann kostet das den Kunden, weiß ich nicht, 20 Cent mehr, weil er die Webseite abrufen muss. Aber das kommt natürlich durch die Kosten, die im Hintergrund entstehen, durch eben genau sowas wie Umweltverschmutzung, die dann dadurch entsteht, kommt das ja auch alles wieder zurück auf den Kunden. Und es ist eben nicht so, dass der Kunde einfach durch sein komplett offenes Internet, keine Bandbreitenbegrenzung, dass er dann sagen kann, okay, ich lade mir da die 10 MB runter, interessiert mich nicht, weil diese Kosten kommen natürlich auf andere Art und Weise wieder zurück auf den Kunden. Also da geht es dann auch, da werden dann Steuern erhöht unter Umständen, da kommen dann eben solche Ausgleichszahlungen, die dann irgendwo auch mit reinkommen. Das darf man auch einfach gar nicht vergessen, dass wir wirklich solche Kosten einfach auch auf den Kunden dann übertragen.
Ja, ja. Also ich finde es ganz interessant bei dem Thema Internetwerbung zum Beispiel. Also es gibt so viel Internetwerbung und ich glaube, so ein Drittel davon wird nur von Bots gesehen und konsumiert.
Ja, zwei Drittel nur von Bots und ein Drittel nur von echten Usern. Ja,
ja. Ja. Und dazu gibt es, ich glaube, so ein Viertel aller Benutzer verwenden Werbeblocker. Also wir wissen auch, das ganze Thema Datenschutz und so weiter ist auch mega aktuell und wichtig. Und das ist auch, also es geht in Richtung Ethik auch am Ende, ne? Also brauchen wir das wirklich? Okay, ja, wir wollen auch Umsätze maximieren, klar, aber zu welchen Kosten? Und ist das etwas, was der Nutzer braucht? Also das Thema vielleicht, nutzerzentriertes Design versus, okay, wie designen wir nicht nur für den Nutzer, sondern für die Gesellschaft, für die Umwelt, dass man diese andere Aspekte mit berücksichtigt. Also das haben wir im Team genannt Mindful Design, also bedachtes Design. Also dass man mit Bedacht erstmal herangeht und man schaut, okay, welche Effekte haben unsere digitale Produkte auf unsere Menschen, Mitmenschen und Umwelt.
Ganz genau. Also ich glaube, das wäre mir jetzt persönlich so am wichtigsten auch, wenn man irgendwas heute aus dem Podcast mitnehmen kann, dass wir einfach den Punkt überschritten haben, wo wir nur daran denken, wie machen wir so das beste Produkt für den Kunden und für das Unternehmen, sondern dass wir mittlerweile einfach viel, viel größer denken müssen, weil wir eben nicht isoliert unsere Produkte auf den Markt werfen, sondern da noch ganz, ganz viel drumherum passiert. Wir leben in einer Gesellschaft, wir müssen mit unserer Umwelt leben und versuchen, die auch zu erhalten. Wir leben global, alles, was wir tun, hat globale Auswirkungen und deshalb müssen wir einfach da mehr Aspekte mit in die Entwicklung unserer Produkte mit reinziehen. Und ich glaube, das wäre für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man den eigentlich mitnimmt und ein bisschen breiter anfängt zu denken.
Ja, ja. Hättest du jemals gedacht, also vielleicht wo du als UX-Designer angefangen hatte vor Jahren, dass es so weit kommt, dass man so viel mit berücksichtigen muss?
Also überhaupt nicht, ne? Also ich glaube, so vor 10 Jahren, als ich noch Webdesigner so angefangen habe, da ist ja schon über 10 Jahre her, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und da war das alles noch, ja, da hat man die tollsten Sachen einfach gemacht. Da hat man das coolste neue Framework benutzt und ganz, ganz tolle Sachen versucht zu entwickeln. Aber da war das alles noch, immer noch, auch wenn da das Internet schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, wilder Westen so ein bisschen. Ne? Ja. Aber ja, das hat sich ja wirklich so über die letzten, sag mal, vielleicht jetzt mittlerweile 7, 8 Jahre oder so gewandelt, dass man da doch immer mehr auch daran denkt, ja, ich kann nicht einfach irgendwas ins Internet stellen, das hat auch einfach Auswirkungen.
Ja, und da kommen wir wieder zurück zu dem Aspekt mit, ja, was hinterlassen wir? Ne? Also eigentlich ist unser Job, etwas zu bauen, wenn man das auf den Kern oder auf den Punkt bringt. Etwas bauen bedeutet auch bewusst etwas nicht bauen. Also ich entscheide mich konkret entweder für das eine oder für das andere. Dazu gehört natürlich ganz viel Zusammenarbeit mit den Kollegen. Also ich kann nicht selber unsere Rewe-Website zum Beispiel bauen. Also das ist ein gemeinsames Arbeiten, ein gemeinsames Projekt. Und es geht darum, auch andere zu überzeugen und zu zeigen durch Daten, durch Analysen, wie schwer unsere Website-Seiten sind. Also wie viele Kilobyte übermitteln wir? Vielleicht auch kurz zu diesem Thema, ja, wie kann man erstmal errechnen, wie nachhaltig eine Website ist? Das finde ich auch mega spannend, ist auch ultra komplex. Also ein ganz cooles Tool ist von Tom Greenwood und seine Kollegen, sogenannte Website Carbon Calculator, findet man bei websitecarbon.com. Und da wird erstmal errechnet, erstmal, man gibt eine URL ein und das Tool misst, okay, wie viele Daten werden bei diesem einen URL verursacht oder übermittelt. Also muss man immer mit im Hinterkopf haben, okay, diese Daten kommen von einem Server, gehen über die Netzwerke. Also ein Netzwerk kann entweder ja ein mobiles Netzwerk sein, also diese Pfosten, oder es kann durch andere Netzwerke, also durch Leitungen gehen und so weiter, also Kabel oder kabellos eben. Und dann am Ende kriege ich die Daten auf meinem Handy. Und je nachdem habe ich ein Handy, was eben effizienter ist oder eben nicht so effizient ist. Das sind Aspekte wie zum Beispiel, okay, bin ich ein erster Besucher, da muss ich meistens die ganzen Ressourcen laden, ganze Bilder, ganze Schriften, die ganze Tracker und so weiter. Oder bin ich ein Wiederkehrer, wo vielleicht oder bestenfalls die meisten Ressourcen schon in der Cache liegen. Genau, das ist ein Aspekt, also Datenmenge, also wie viele Gigabyte oder Megabyte groß ist eine Datei, zum Beispiel eine Website, eine Audiodatei, ein Video und so weiter. Wie oft wird diese Datei transferiert, also geladen? Dann haben wir den Aspekt mit Energiemenge, also zum Beispiel die Kilowattstunden pro Gigabyte. Also wie viel Energie wird benötigt, um Daten vom dem Datenzentrum vom Server über die Netzwerke an den Empfänger zu senden. Und genau, habe mir ein paar Zahlen aufgeschrieben, also etwa 1 Kilowattstunde pro Gigabyte. Und diese Zahl ändert sich, je nachdem, wie effizient, also eben das Thema Jevons Paradoxon und wie effizient werden die Sachen. Also die Technologien werden immer effizienter, sehen wir. Also diese Zahl geht schrittweise nach unten, aber wir werden nie auf Null kommen. Also immer wird Energie dafür benötigt, um Daten zu übermitteln. Also das ist ein Punkt. Dann haben wir den Aspekt mit Kohlenstoffintensität. Also sprich, wie viel Gramm CO2 werden pro Kilowattstunde freigelassen. Und das hängt von der Strommix ab. Also aktuell in Deutschland habe ich nachgeschaut. Das Bundesumweltamt hatte geschätzt für 2019, glaube ich, wäre diese Zahl 401 Gramm. Also 401 Gramm pro Kilowattstunde. Und das nur in Deutschland. Und in Deutschland haben wir einen ziemlich hohen Anteil an erneuerbaren Energien. Es gibt andere Länder, die wesentlich mehr oder einen größeren Anteil an erneuerbaren Energien haben. Also zum Beispiel Island. Aber es gibt auch Länder, wo der Strommix oder die Strommix sehr schmutzig ist. Sprich, ganz viel Kohle oder Fossil Fuels benutzt werden. Aber nehmen wir das erstmal als Beispiel. Sagen wir, okay, wir haben eine durchschnittliche Website, 2 MB groß, also laut aktuellen HTTP-Archive-Zahlen. Und dann sagen wir, wir haben 100.000 Seitenaufrufe aus Deutschland in einem Jahr. Dann landen wir bei etwa 80 Tonnen CO2 im Jahr. Und um das auszugleichen, sollte man am besten, also grundsätzlich ausgleichen, also 4 Bäume bräuchte man in einem Jahr. Das ist so ein ganz einfaches Beispiel, so ein bisschen, ja, das im Hinterkopf zu haben. Also es gibt natürlich Websites, die wesentlich schwerer sind, also wo die Webseiten an sich ja große Bilder haben oder viele Videos oder viele Tracker und so weiter oder mit viel mehr Traffic auch insgesamt oder Probleme mit Caching haben und so weiter und so fort. Und dann ist diese Zahl, dieser CO2-Ausstoß im Jahr wesentlich höher. Und da muss man viel mehr ausgleichen. Bestenfalls hat man einen Einfluss drauf oder man wählt aus, okay, über welche Server man die Sachen schickt. Also, dass man wirklich nur auf Green Hosting achtet. Genau. Also, es sind viele Aspekte.
Ja, Wahnsinn. Ne? Ja. Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, bei einer Webseite, die nur 2 MB hat, 4 Bäume pro Jahr. Und wie viele Webseiten es im Internet gibt, was das eigentlich bedeutet, das rückt vielleicht auch nochmal das so ein bisschen in Relation mit dieser Ausgleichszahlung auch. Denn wie lange muss ein Baum wachsen, um das auszugleichen? Also der wächst ja auch nicht von heute auf morgen und kann das ausgleichen. Das dauert ja Jahre, ja, bis die dann auch eine gewisse Größe erreicht haben. Wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, was da eigentlich passiert. Wahnsinn.
Ja, da kann man auch schnell in so ein Rabbit Hole hineinfallen, um genau das herauszufinden. Also es hängt damit zusammen, also diese Richtwerte ist basiert auf durchschnittliche Bäume, die schon irgendwie 10 oder 20 Jahren gewachsen sind. Also mega komplex. Man nimmt so Durchschnittswerte und alles. Und das ist auch eine Wissenschaft für sich, denke ich. Also mega spannend, wie kann man eben den Klimafußabdruck von einer Website oder von digitalem Medium errechnen? Also mega komplex, viele Faktoren. Ob wir das als UX-Leute uns leisten können, das ist vielleicht eine offene Frage. Aber ich denke, was der Zuhörer eher von diesem Podcast mitnehmen kann, worauf haben wir dann wirklich einen Einfluss? Was kann ich dann ab heute schon mal beeinflussen? Und ich glaube, das sind so Aspekte wie, ja, die Kernfragen. Was brauche ich wirklich? Brauche ich wirklich eine Landingpage für eine gewisse Kampagne? Oder reicht es, eine bestehende zu benutzen? Kann ich die bestehende Seite reduzieren oder löschen? Also die Aspekte erstmal sind mega wichtig. Erstmal reflektieren, also Mindful Design an der Stelle.
Definitiv.
Und dann,
definitiv. Ja. Also auch, muss das Video sofort abspielen, wenn ich auf die Homepage komme? Brauche ich überhaupt Video? Und da können wir tatsächlich als UX-Designer wirklich mit was steuern, auch weil wir ja eben auch unsere Seitenapplikationen auch testen. Wenn das Nutzer überhaupt nicht interessiert, dass wir da ein Video abspielen, wozu spiele ich dann das Video aus? Also genau da, glaube ich, können wir ganz, ganz stark ansetzen, auch sowas zu steuern. Oder wenn wir, ich glaube, da hilft uns auch Google ganz stark an der Stelle, dass, also wenn man das Thema verkaufen muss ans Management, dann spielen da eben auch jetzt die Web Vitals eine ganz starke Rolle und da ist eben Performance ganz, ganz wichtig. Und ja, wenn die Webseiten schlechter gerankt werden in der Suche, weil die Performance nicht stimmt, dann glaube ich, ist das somit der beste Ansatzpunkt, weil natürlich die reine Ideologie dahinter zu sagen, wir wollen gut sein, wir wollen gut für die Umwelt sein, verkauft sich natürlich immer etwas schwieriger, als wenn wir sagen, hey, wenn wir die Webseite 3 MB kleiner machen, dann wird unsere Page besser gerankt und vielleicht sogar taucht auch Seite 1 auf in der Google-Suche, dann kommt das natürlich besser an, als wenn ich sage, hey, wir tun da echt was Gutes für die Umwelt. Die Zahlen sprechen dann eben für sich und verkaufen sich dann auch besser.
Ja, ich bin mega froh, dass du das angesprochen hast. Das ist nämlich mein Lieblingsthema an sich, also Page Speed und Web Performance Optimierung. Genau, also ich denke aus vielleicht aus Design-Sicht oder bei den Zuhörern. Ich gehe davon aus, dass wir viele vielleicht Entwickler-Kollegen haben, die zuhören oder hoffentlich auch Designer-Leute. Was ist das eine, was man vielleicht heute schon machen kann, um die Bytes zu reduzieren? Also gut, man kann erstmal Sachen löschen. Klar. Zweites Ding wäre Lazy Loading. Also wenn man Bilder auf einer Website hat, einfach dafür sorgen, dass alle Bilder unter dem initial sichtbaren Bereich gelazy-loaded werden. Es gibt schon ein Attribut, was man verwenden kann, loading lazy. Und das wird unterstützt bei Chrome zum Beispiel und sorgt dafür einfach, dass Bilder nur geladen werden, wenn der Nutzer tatsächlich runterscrollt. Damit spart man eine Menge. Und natürlich soll man grundsätzlich schauen, wie groß sind die Bilder? Sind sie optimiert für verschiedene Browser, verschiedene Breakpoints? Benutzt man responsive Images? Benutzt man kleine Formate wie WebP? Also das ist ein Podcast für sich, über Performance Optimization zu sprechen. Aber ich denke, wenn eins übrig bleibt für also bei den Zuhörern, Lazy Loading. Also alles, was below the fold ist, an Sachen möglichst lazy loaden. Also nur das laden, was man braucht zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Genau.
Und ganz simpel zu implementieren.
Ja, ganz simpel.
Sehr schön. Ja, sollen wir mal langsam ein Wrap-up machen? Genau.
Ja.
Ja, dann stellt sich vielleicht für unsere Zuhörer noch die Frage, wir haben jetzt heute auch echt über viel gesprochen, viel Input wahrscheinlich, vieles, was man sich auch nicht jetzt direkt merken kann auch. Wo kann man sich denn vielleicht noch weiter informieren? Wo gibt's Quellen, wo man wirklich auch gute Inhalte zu dem ganzen Thema finden kann?
Ja, also du hast sicherlich auch eine lange Liste. Ich habe ein paar Quellen im Kopf, also nämlich Sustainable Web Design, ein Buch von Tom Greenwood. Tom Greenwood hat mitunter diese Website Carbon Calculator gebaut, ist ganz aktiv auf dem Feld und hat einen Blog von Whole Grain Digital, also seine Agentur in Großbritannien. Genau, es gibt auch das Buch Worldwide Waste von Jerry McGovern, was wir auch angesprochen haben. Ganz interessant ist auch Branch Magazin von Mozilla oder auch beim Mozfest überhaupt. Also das ist ein Festival, also dieses Jahr war es online. Die hatten einen kompletten Thema-Track zu Digital Sustainability. Und da tut sich einiges auf dem Feld. Also wie gesagt, es hat eine große Überlappung mit dem Thema Performance Optimization. Und ja, aber wie gesagt, das ist auch eine Wissenschaft für sich, wenn es darum geht, Sachen zu errechnen und so ein Klimabilanz zu erzielen. Ja, du hast auch so ein paar Quellen sicherlich im Kopf.
Ja, wobei du eigentlich schon ganz gut die Sachen genannt hattest. Ich würde vielleicht einfach noch eine Buchquelle platzieren, die zwar allgemeiner ist, aber die vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen das Mindset mitbringt, in das man so ganz generell bei diesem ganzen Thema kommen sollte. Und das ist Future Ethics. Ja, Buch kommt von, wurde geschrieben von Senet Bowles. Ich weiß nicht, wie man den Vornamen ausspricht. Keine Ahnung, googelt das mal.
Klingt gut.
Ganz, ganz tolles Buch, wirklich fantastisches Buch. Das geht mehr in die Richtung Ethik, aber es geht eben genau darum, dass man eben wegkommen muss von diesem abgekapselten Denken, sondern dass wir wirklich, egal was wir machen, es hat Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt. Und da ist wirklich, dieses Buch ist für mich eins der wirklich wichtigsten Bücher der letzten Jahre. Gar nicht mal so lang, aber wirklich gut geschrieben, auch mit schönen Beispielen drin, um zu verstehen, um was es genau geht. Deshalb besorgt euch das, lest das mal durch. Sehr, sehr schönes Buch.
Ja, cool.
Ja, und dann wären wir auch schon am Ende angekommen. Würde ich sagen, vielen, vielen Dank dir, Brian, für deine Zeit und vielen Dank an die Zuhörer. Wir haben ja doch einiges besprochen heute. Ich glaube, wir könnten auch noch gut 2 Stunden weiter über das Thema sprechen. Haben wir überhaupt gar kein Problem. Vielleicht gibt es ja mal eine Fortsetzung. Man weiß es nicht. Genau. Aber würde ich sagen, Dankeschön. Hört auch mal wieder rein. Ja. Nächster Podcast kommt.
Yeah.
Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital.